Bei allem Feststehen heute Morgen, vom Predigtthema her, es ist schön, dass es auch Bewegung gibt. Und ich finde es großartig, wenn hier vorne auf dem Boden Kinder sitzen oder sogar Mutige neben dem Pastor Platz nehmen und mich nicht allein in der ersten Reihe sitzen lassen. Glauben heißt feststehen. Ein Standing haben, so wie Christa es erwähnt hat. Und ich möchte einfach mit diesem Zitat beginnen. Glaube beginnt nicht mit einer Gewissheit, sondern mit einer Entscheidung. Glaube beginnt nicht mit einer Gewissheit, sondern mit einer Entscheidung. Das hebräische Wort, das im Alten Testament verwendet wird für Glaube, heißt Aman. Und es bedeutet sich gründen, verwurzelt sein, feststehen, dauerhaft, beständig. Fundament des Lebens. Wer im biblischen Sinn glaubt, der hat sich entschieden. Entschieden für dieses eine bestimmte Fundament. Und es ist doch interessant, dass ich gerade erst dann, wenn die Krise kommt, wenn der Sturm tobt, deutlich wird, ob das Fundament auch wirklich tragfähig ist. Die Bibel ist ein Buch voller Geschichten. Geschichten über Männer und Frauen, die diese eine Entscheidung getroffen haben oder eben nicht. Und wenn sie sie getroffen haben, dann ihr ganzes Leben auf dieses Fundament des lebendigen Gottes gebaut haben, beziehungsweise diese Entscheidung immer wieder erneuert, bestätigt, korrigiert haben, daran festgehalten haben, am Mann. Nicht nur an den schönen und sonnigen Tagen, sondern gerade auch in den tiefsten Tiefen menschlichen Lebens. Festhalten an dem Gott, den ich mit meinen körperlichen Augen nicht sehen kann, aber ich bin überzeugt und ich habe diese Gewissheit, dass er lebt. Und deshalb habe ich mich für ihn entschieden. In der Predigt geht es um eine dieser Personen, seine Geschichte. Eigentlich sogar nur sein Lebensende. Und arg viel mehr wie sein Lebensende erfahren wir gar nicht in der Bibel über ihn. Stephanus. Und ich lese dazu Verse aus Apostelgeschichte 6, folgende. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung, und ich füge jetzt ein, in Jerusalem, große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, aus Alexandria und aus den Provinzen Zilizien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Da stifteten sie einige Männer dazu an, die Behauptungen verbreiteten, Stephanus habe lästerliche Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her, schleppten ihn vor den Hohen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch äußert sich in einem Fort abfällig über unseren heiligen Tempel und über das Gesetz. Wir haben ihn zum Beispiel sagen hören, dieser Jesus von Nazareth werde den Tempel niederreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes gegeben hat. Alle, die im Ratssaal saßen, richteten ihren Blick nun auf Stephanus, gespannt, was er zu seiner Verteidigung vorbringen würde. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Und jetzt beginnt Apostelgeschichte 7 und es kommt diese Rede des Stephanus. Die lese ich euch nicht vor, aber ihr dürft sie oder ihr solltet sie vielleicht im Lauf des Nachmittags selber lesen. Ich mache weiter bei Vers 54 in Kapitel 7. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte. Dann starb er. Feststehender Glaube hat eine Entscheidung getroffen. Wir erfahren nichts über das Wann und Wo und Wie diese Entscheidung im Leben von Stephanus getroffen wurde. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich. Er hat sie getroffen. Und das wurde sichtbar. Das wurde nachvollziehbar. Glaube ist keine Privatsache, sondern hat immer Öffentlichkeitscharakter. Die Leute in Jerusalem, zumindest die aus der Synagoge der Freigelassenen, die wussten davon. Stephanus, ein Mann voll Glaubens. So der biblische Text. Und wir wissen nicht, wann und wo und wie das angefangen hat. Aber vielleicht ist das auch gar nicht wichtig. Entscheidend ist, dass du diese Entscheidung getroffen hast und gemäß dieser Entscheidung dein Leben gestaltest. Darum geht es doch. Und Stephanus hat es praktiziert. Da heißt es sogar, voll Gnade und Kraft hat er Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und wieder, wir erfahren keine Einzelheiten. Welche Wunder und welche großen Taten? Könnte es sein, dass das gar nicht wichtig ist, sondern dass etwas anderes wichtig ist? Zumindest in seinem Leben und das dann eben auch hier festgeschrieben wird? Standhaftigkeit, Standing. Sein Glaube hinterließ Spuren, auch ohne Twitter, Facebook und Instagram. Stephanus waren Influencer, Einflussnehmer. Wie ist das in unserer postmodernen, christlich-oberflächlichen Umwelt? Werden wir noch als Nachfolger, als Follower von Jesus wahrgenommen? Wenn du sonntagmorgens ein bisschen später wie sonst die Woche über aufstehst, aber so früh, dass du auf 10.30 Uhr hier beim Gottesdienst bist, wissen es deine Nachbarn, wohin du gehst? Und wenn du morgen oder im Lauf der Woche an deinem Arbeitsplatz oder in der Schule herausgefordert bist. Wissen es deine Kollegen und deine Mitschüler, dass du bei den krummen Dingen nicht mitmachst und dass du Nein sagst zu Mobbing und Hinterlist und Lug und Betrug? Fallen wir durch unser Verhalten auf Worte und Taten? Wer auffällt, der eckt an. Und wer auffällt, empfängt nicht nur Zustimmung und Anerkennung. Wer auffällt, der braucht Mut zum Stehen. Feststehender Glaube wird angefochten und angefeindet. Bei Stephanus kam es zum Streitgespräch. Und vielleicht hat alles damit begonnen, weil er selber eben Mitglied in dieser Synagoge gewesen ist. Nur die Leute aus dieser Synagoge, sie konnten ihm nicht das Wasser reichen, sie konnten ihm nicht widerstehen. Und es wird deutlich, dass Stephanus seinen Glauben sehr ernst genommen hat. Er hatte nicht nur eine Entscheidung getroffen im Sinne von, es ist ja so angenehm und es ist so schön und so gemütlich und man sitzt ja in Pfuhl im Gottesdienst auf bequemen Stühlen und ich werde freundlich begrüßt und ich werde freundlich verabschiedet. Nein, es ging nicht um Wohlfühlen, sondern es ging um Feststehen und den Glauben ernst nehmen. Und darum braucht es Glaubensgrundlagen. Und Stephanus hatte nachgedacht und nachgeforscht. Und er konnte seinen Glauben begründen, das Fundament, auf dem er stand. Fachbegriff dazu heißt Apologetik. Und ihr dürft es sofort wieder vergessen, weil ich es ja nicht mal richtig aussprechen kann. Aber ab und zu ist es nötig, auch Fachbegriffe zu hören. Apologetik. Es geht um die Fähigkeit, in der Lage zu sein, meine Entscheidung des Glaubens zu verteidigen. Es geht um die Grundlage, es geht um die Inhalte, es geht um die Ausrichtung. Ich bin in der Lage zu sagen, was ich, warum glaube und für mein Leben als richtig erachte. Denn aufgrund seiner Standhaftigkeit wurde er herausgefordert. Und wenn verbale Überzeugungskraft nicht ausreicht, dann scheint Schmutz und Verleumdung ein ausgezeichneter Ersatz zu sein. Und es finden sich falsche Zeugen und Stephanus wird vorgeworfen, gegen Mose und gegen Gott gelästert zu haben. Und jetzt brauchte er diese Grundlage. Amen. Feststehen. Feststehender Glaube wird angefochten und angefeindet. 15. Januar 2020, also vor ein paar Tagen, da wurde der weltweite Verfolgungsindex für Christen ganz neu veröffentlicht. Etwa 260 Millionen Christen seien weltweit stärkerer bis extremer Verfolgung ausgesetzt. Fragt mich bitte nicht nach, was stärkerer oder extrem heißt. Haben die Knie von Stephanus gewackelt? Hat seine Stimme gezittert? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, meine Knie hätten gezittert. Und meine Stimme noch mehr. Und dennoch, ich möchte feststehen, wie ein Stephanus. Im Glauben von der Angst zum Mut finden. Wie ist das möglich? Feststehender Glaube ist gegründet, verwurzelt. Ich glaube, dass Stephanus an diesem Tag keine Vorbereitungszeit eingeräumt bekommen hat. Und ich glaube auch nicht, dass er einen Stapel Zettel hatte, so wie ich für meine Predigt, wo er sich die Kernpunkte aufgeschrieben hatte. Und dennoch, er war vorbereitet. Er konnte Rechenschaft ablegen für diese Hoffnung, für diese Übersicht, Überzeugung seines Glaubens, den er gelebt hat. Glaubensgrundlage. Worauf gründet sich dein Glaube? Welches Fundament hast du? Und vielleicht denkt oder sagt jetzt der eine oder andere, mein Glaube gründet sich auf Jesus. Gut, schön und richtig. Ja, beim Glauben geht es zuallererst um diesen Jesus, den Sohn Gottes, den Heiland und Retter der Welt. Nur wie belastbar ist eben diese Beziehung? Ist dir Jesus tatsächlich wichtiger als alles andere? Uneingeschränkte Nummer eins? Die Rede des Stephanus zeigt Wesentliches auf. Christlicher Glaube ist gegründet auf Geschichte. Glaube gründet auf Tatsachen, auf Fakten. Stephanus versucht, den Juden ein Jude zu sein, und darum hält er eine Rede. Und jetzt muss ich einfach inhaltlich das eine oder andere aufgreifen, nämlich es gibt zwei Hauptpunkte, die sich so ineinander verwoben finden in dieser Predigt. Zum einen, es geht ihm um Personen, und er redet über einen Abraham, über einen Mose und andere Männer, die seinen Zuhörern vertraut waren. Geschichte. Und er hat drei Schwerpunkte thematischer Art. Das eine Verheißung und das andere Erlösung und das dritte Kult. Verheißung im Sinne von Verheißung des Landes. Einen Raum zum Leben hat Gott uns verheißen. Und er erzählt die Geschichte seines Volkes. Erlösung. Freiheit aus der Versklavung in Ägypten. Daniel hat letzten Sonntag darüber hier gepredigt. Und die Juden wussten Bescheid. Freiheit. Ja, weit mehr. Freiheit von der Versklavung in Sünde. Und Kult im Sinne von Gottesdienst. Leben in Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wie gelingt das und wie gestaltet sich das? Das versucht Stephanus in seiner Rede deutlich werden zu lassen. Und ich behaupte, es ist weit davon entfernt, gotteslästerlich zu sein, auch wenn ihm das vorgeworfen wird. Seine Rede war werbende Einladung zum Glauben an diesen Jesus Christus. Glaube an Jesus ist nicht geschichtslos. Er gründet in dem, was Gott getan hat. Glaube gründet auf Augenzeugen. Johannes, einer der 12 Jünger, betont das immer wieder in seinen Texten, die er geschrieben hat. Zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Augenzeugen haben aufgeschrieben, was sie gesehen und gehört und berührt und erlebt und erfahren haben. Und darauf gründet sich unser Glaube. Und auf Einzigartigkeit. Es geht um das, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Die Botschaft vom Kreuz ist die Grundlage unseres Glaubens. Und jetzt gestehe ich gerne ein, dass es zigtausende, vielleicht sogar hunderttausende anderer Menschen gab und gibt, die am Kreuz gestorben sind. Jesus war und ist nicht der Einzige, der am Kreuz gestorben ist. Aber er war und er ist der Einzige, der schuldlos am Kreuz gestorben ist und auferstanden. Er lebt. Er ist der Retter der Welt. Und Geschichte und Augenzeugen und die Einzigartigkeit sind Dinge, die nur Gott selber tun kann. Es ist sein Werk. Und darauf gründe ich meinen Glauben. nicht auf mein Können und auf meine Fähigkeiten, nein, auf das, was Gott getan hat und tut. Feststehender Glaube ist stärker als der Tod. Christlicher Glaube ist keine Utopie, sondern eine reale Kraft, mit der ich leben und sterben kann. Eine Kraft, mit der ich leben kann, das kann ich euch bezeugen, weil ich es erlebe. Das Sterben habe ich noch nicht erlebt, aber Stephanus. Was für eine Geschichte. Lukas, der das aufgeschrieben hat, schreibt nur drei Worte. Sie steinigten ihn. Und ich erspare euch Einzelheiten über den Verlauf einer Steinigung. Bei der Hinrichtung, bei dieser Steinigung, da gibt es einen jungen Mann namens Saulus. Und dieser Saulus freut sich an und über diese Hinrichtung. Und er wird dann zum gnadenlosen Verfolger dieser Christen. Und doch gerade der Tod des Stephanus hat, so behaupte ich, einen bleibenden Eindruck auf diesen Saulus hinterlassen. Einen Eindruck, den er sein Leben lang nicht mehr los wird. Und Insider wissen, aus Saulus wird Paulus. Der größte Missionar der frühen Kirche, wenn nicht der größte Missionar aller Zeiten. Der, der eine ganze Reihe Briefe im Neuen Testament verfasst hat. In seiner Rede hatte Stephanus zwei Hauptpunkte. Zum einen Personen und zum anderen thematisch, inhaltlich. Über seinen Tod hinaus. Es geht weiter um Personen. Aus Saulus wird ein Paulus. Und es geht um eine Thematik und die heißt Mission. Schaut das nach. Aufgrund seiner Hinrichtung kommt Bewegung in die Schar der Jünger. Sie verlassen Jerusalem und sie beginnen, den Missionsauftrag Jesu auszuführen. Von Jerusalem über Judäa und Samaria bis ans Ende der Welt. Und Saulus ist einer davon. Und viele andere. Feststehender Glaube bewegt und steckt an. Es war Jahreswechsel 2014-2015, also vor rund 6 Jahren. 21 einfache Gastarbeiter werden in Libyen von Kämpfern des Islamischen Staates entführt. Es sind 20 koptische Christen aus Ägypten und ein junger Schwarzer aus Ghana oder dem Tschad. Nach Wochen der Einschüchterung und Folter werden sie hingerichtet, enthauptet. Die Täter halten diese Tat auf einem Video fest und sie verbreiten es im Internet unter der Überschrift "Eine in Blut geschriebene Nachricht an die Völker des Kreuzes". Keine Ahnung, ob ihr euch an dieses Ereignis und das entsprechende Bild erinnern könnt. Irgendwo am Mittelmeerstrand in Libyen. In orangefarbenen Overalls gekleidet, die 21 und jeder seinen Henker neben sich. Und vor laufender Kamera wird ihnen die Kehle durchgeschnitten. Einige riefen, auf dem Video hörbar, Jesus. Und so sterben sie. Die koptische Kirche in Ägypten hat diesen 21 Männern eine Kirche gewidmet und sie als Märtyrer erklärt. Auch der Schwarze, der ja eigentlich gar nicht dazugehört. Martin Mosebach, deutscher Schriftsteller, ist dorthin gereist. Und er hat die Heimatdörfer dieser Kopten aufgesucht und mit den Familienangehörigen, zum Teil mit Frauen oder mit Eltern und Müttern, darüber gesprochen. Die 21, eine Reise ins Land der koptischen Märtyrer. Ich lese euch zwei, drei Sätze vor. Und es geht um diesen einen Schwarzen. Was für ein Mensch mochte Matthew gewesen sein, der Mann aus dem schwarzafrikanischen Westen, der sich hier am Mittelmeer, wohin er als Wanderarbeiter gelangt war, mit Männern eines anderen Volkes freiwillig den Hals abschneiden ließ? Welche Schlüsse erlaubt das Wenige, das man über ihn weiß? Ich bin Christ, habe er gesagt. Ich bin Christ. Feststehender Glaube. Bewegt und steckt an. Ich möchte beten. Danke, Herr Jesus Christus, für deine Geschichte mit Israel im Alten Testament und im Neuen Testament und bis auf den heutigen Tag. Danke für deine Geschichte mit der Gemeinde Jesu weltweit. Danke für all die Annehmlichkeiten, in denen wir unser Christsein leben können. Und gleichzeitig schenk uns den Mut, aufzufallen, anzuecken und nicht nur konform mit der Menschen, mit der Mehrheitsmeinung zu leben und zu handeln, sondern uns zu dir zu bekennen, weil wir deine Kinder sind, Christus-Nachfolger. Und so geh mit uns, eben gerade auch in die kommende Woche. Du weißt um die unterschiedlichsten Fragestellungen. Schenk uns den Mut, Eindeutigkeit, Kompromisslosigkeit, Festigkeit, Standing unter Beweis zu stellen. Zu deiner Ehre. Amen.
Was singt man für ein Lied nach so einer Predigt? Du bist das Auge im Sturm. Das möchten wir jetzt gemeinsam singen. Uns einfach wieder ganz neu auf den ausrichten, egal wie stark der Sturm ist, der uns in unserem Leben noch begegnen wird und in dem wir uns befinden. Es gibt ein Auge und in diesem Auge ist Ruhe. Bei diesem Lied wird die Kollekte eingesammelt. Vielen Dank für das, was ihr einlegt.
Thank you. Thank you.
Möchte ich bitten, sich zu erheben. Ich möchte euch den Segen Gottes zusprechen und anschließend werden wir nochmals ein Lied singen. Danke, himmlischer Vater, dass wir zu dir gehören dürfen durch Jesus Christus. Danke, dass du uns erwählt und erlöst hast. Danke, dass du die Grundlage bist. Felsenfest, unbeweglich, ewig. Und darum vertrauen wir dir. Und darum freuen wir uns, dass deine Gnade, dein Friede und dein Heil mit uns geht. Ja, eben dein Angesicht. Und so segne dich der Herr und schenke und bewahre dir seinen Frieden und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Sei mit dir, heute und an jedem neuen Tag dieser Woche. Amen.